Sie hören einen Podcast von DRS1.
13 Jahre ist es her, da sind drei Frauen aus der Schweiz vom Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen worden.
Maria Theresia Scherer, Maria Bernarda Büttler, Margarita Bais, Beatorum Nomine, in postremum appellentur, eorumque festum, Diei Psalm Natali.
Eine Frau von diesen drei steht bei uns im Mittelpunkt von der ersten Treffpunktstunde.
Maria Bernarda Büttler.
Maria Bernarda Büttler. Sie wird am 12. Oktober vom jetzigen Papst zu Rom heilig gesprochen. Ein grosses Ereignis einerseits für ihre Verwandtschaft, natürlich auch für die Leute aus dem Dorf, wo sie aufgewachsen ist, auch im Kanton Aargau. Wer ist die Frau gewesen? Was bedeutet überhaupt so eine Heiligsprechung? Wir reden in dieser ersten Treffpunktstunde mit Angehörigen, mit Leuten aus Aargau und wir haben auch jemanden hier im Studio, der ganz genau Bescheid weiss über das Thema Heilig sein und Heiligsprechung. Und wir fragen dann noch, was hat das eigentlich alles mit uns zu tun, mit Menschen im Jahr 2008?
Your eyes open wide as I looked your way. Couldn't hide what they meant to say. Crowded room, it's too soon for a new love. When you smile, your eyes show your heart. Lost inside a suit on a bar, feeling alone with people around. True love is hard to as I looked across, feeling lost in a magic maze. It's too soon for a new love. You can hide that look in your eyes. Open wide, you've seen so surprised, searching around for somebody.
Smile.
Sie hören deren Seins, das ist der Treffpunkt, 12 Minuten ab 9 ist es an dem Freitagvormittag. Maria Bernarda Büttler. Sie ist die zweite Frau in der Schweiz, die von der katholischen Kirche offiziell heilig gesprochen wird. Es ist dann offiziell ab dem 12. Oktober. Dann findet, wenn man das in dem Zusammenhang kann sagen, eine Art Festakt statt, eben die Heiligsprechung zu Rom. Die Maria Bernarda Büttler hat Südamerika einen eigenen Orden gegründet und jahrzehntelang vor allem in Kolumbien gewirkt. Ursprünglich hat Maria Bernarda ganz einfach Verena Büttler geheissen. Und sie ist in der Schweiz aufgewachsen, auch im Aargauer Freiamt. Der Moris Velati ist dort auf Spurensuche.
Au ist ein ganz gewöhnliches, ländliches Dorf. Ein bisschen mehr als 1500 Einwohner, über 30 Bauernhöfe. Zumindest im Dorf Stadtkille. Vorne rechts in der Kille hat es eine kleine Nische mit einem Bild von Maria Bernarda Büttler. Wir überlegen sich jetzt aber, wie wir die künftige Heilige ein bisschen prominenter in der Kille zeigen können, sagt der Pfarrer Alfons Brunner.
Wir haben jetzt, seit das publik geworden ist, können feststellen, dass die Besucherzahl von den Gläubigen zum Gottesdienst zugenommen hat. Und das wird bis zum 12. Oktober wird das, weiter zunehmen.
Sonst sind seine Pfarrei aber nichts Besonderes, sagt der Pfarrer Brunner. Und die Leute auch im Geburtsort der ersten Schweizer Heiligen sind nicht frömmer als an anderen Orten. Auch die Maria Bernarda Büttler hat dort auch als ganz normales Mädchen angefangen.
Sie war sehr naturverbunden. Die Schule war für sie eine Qual. Sie war am liebsten draussen. Und gerade durch die Begegnung mit der Schöpfung hat sie wohl auch so innere Werte entdeckt und der Gedanke ist gereift, in ein Kloster zu eintreten.
Die Verena Büttler ist die Altstädter im St. Galler Rheintal ins Kloster, später auf Ecuador, dann auf Kolumbien in die Mission. Das Alt mit dem Dorf, nur gerade ein paar Meter von der Kirche weg, steht das Geburtshaus von der Bernarda Büttler. Ein altes Bauernhaus mit einer Schindelfassade. Die Rosmarie Vicky Büttler wohnt hier zusammen mit ihrem Sohn. Sie ist die Grossnichte von der ersten Schweizer Heiligen und sie hat im Moment auch wieder mehr Besuch.
Ja, da kommen etwa wieder Leute vorbei. Manchmal noch Schulkollegen, die man nie gesehen hat. Und viele kommen nur raus, das Haus anschauen. Und dann, wenn sie Geburtszimmer sehen, dann bringe ich die jemanden mal noch Opfergeld für die Missionen.
Die Rosmarie Vicky ist sich der Rummel gewöhnt. 1995 hat der damalige Papst nämlich ihre Urgrosstante selig erklärt. Und schon damals sind Medienleute und Pilger auf Au gekommen. Und die Rosmarie Vicky ist auf Rom gereist. Schliesslich hat sie selber viel geforscht über das Leben von der Maria Bernarda Büttler.
Darum hatte ich auch Privataudienz beim Papst. Eben das. Und schon. Ja, hat er gesagt, schön, schön. Und
die Rosmarie Vicky weiss, dass ihre Urgrosstante Südamerika viel Gutes da hat, obwohl sie selber noch nie in Kolumbien war. Die katholische Kirche redet von Wunder. Ein Kind mit einem Hirntumor sei geheilt worden durch ein Bild von der Maria Bernarda Büttler. Das ist der Auslöser für die Heiligsprechung. Aber auch sonst sei der Orden von der Maria Bernarda Büttler, der Maria-Hilf-Orden, in der kolumbianischen Stadt Cartagena überall präsent, erzählt Rosmarie Vicky.
Sie sagen immer, die da waren, es sei kein Taxi, kein Bus, kein Zug, kein Flugzeug, wo nicht das Bild von ihr drinnen ist, weil die eben die Armen unterstützen. Da ist noch ein riesiges Krankenhaus, da gehen sie auf die Aussenstationen, sie gehen aber bei den Indianern vorbei. Und nein, die sind überall tätig, jetzt auch in Ecuador und Brasilien. In
Südamerika ist Maria Bernarda Büttler also auch heute noch präsent, zu all ihrem Geburtsort aber nur, wenn man genau schaut. Eine Tafel am Geburtshaus, eine Nische in der Kirche, das Altersheim, das ihren Namen trägt. Sonst aber, so erfahrt man im Dorf, sind es vor allem die Medien, die darüber berichten. In der Bäckerei direkt an der Hauptstrasse fühlt sich niemand so wirklich mit der Bernarda Büttler verbunden.
Ja, man hat es einfach immer gehört, aber für mich persönlich ist es absolut kein Thema.
Für mich persönlich auch weniger. Ja, man hört es im Dorf, aber sonst nein.
Au bleibt also ein ganz normales Dorf. Ein Dorf mit etwa 1500 Einwohnern, 30 Bauernhöfen und einer Kirche, die am Sonntag nur halb voll ist, Ein Dorf, wie es viele gibt in der Schweiz. Einfach das einzige, wo auch noch der Geburtsort ist von einer Heiligen.
Maurice Velotti hat uns auch berichtet aus dem Geburtshaus von der Maria Bernarda Büttler. Dort ist er auch noch vorbei zur Rosmarie Wicki. Und Rosmarie Wicki, die in dem Geburtshaus von der Maria Bernarda wohnt, wenn sie im Beitrag kurz gehört, sie erzählt uns dann als nächstes, was im Haus ihnen alles an die heilige Frau erinnert.
Pas de place pour toi, pas d'avenir, pas de choix. Si partout tu te sens d'ailleurs, si tes impasses te font peur, si tu cherches à savoir pourquoi, n'apprends jamais sans mémoire. N'avance pas dans le noir. T'es pas tombé là par hasard. Tu ne viens pas de nulle part. Regarde juste derrière toi. Tu es d'un chemin. Tu viens de loin, de quelqu'une et quelqu'un. Désespoir et désespoir. Pas de honte ni repentir. On n'hérite jamais du pire. Destin de star ou de bagnard. Les destins ne sont pas des miroirs. Le tien, c'est toi qui vas l'écrire.
Der Treffpunkt auf der Seis mit der Maria Bernarda Büttler. Verena Büttler hat sie geheissen als junges Mädchen. Sie ist auch im Kanton Aargau auf die Welt gekommen, und zwar am 28. Mai 1848. Sie war das vierte von acht Kindern von Heinrich und der Katharina Büttler. Jetzt, mehr als 160 Jahre später, soll sie vom Papst Benedikt heilig gesprochen werden. Das Geburtshaus von der Maria Bernarda, das steht heute noch. Die Bewohner sind die 77-jährige Rosmarie Vicky Büttler und ihr Sohn. Und sie haben jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Vicky.
Guten Tag, Frau Spiess.
Auf Anfrage kann man in das Geburtshaus von der Maria Bernarda Büttler rein. Was zeigen Sie den Besuchern, die bei Ihnen vorbeikommen, Frau Vicky?
Ja, wir zeigen das Geburtszimmer, wo sie die Eltern ihr Schlafzimmer haben. Das Zimmer war nicht gross, aber seit so viele Leute im Haus gewohnt sind, hat man einfach nicht so grosse Zimmer gehabt wie heute, oder?
Ist das dann das Zimmer von den Eltern gewesen? Habe ich jetzt das richtig verstanden?
Ja, ja. Also die geboren ist drin. Ja.
Mit einer Hausgeburt natürlich noch zu selber Zeit. Gibt es gewisse Sachen, also einzelne Gegenstände, Frau Vicky, die an die Maria Bernarda erinnert?
Also bei uns ist nichts mehr rum. Es ist, etwas ist Feldkirch bei der Missionsstation und etwas ist im Maria Bernarda Heim, wo wir jetzt auch haben. Das ist ein altes Heim.
Und was sind das für Sachen, die dort sind?
Da hat es noch Schriften oder Kopien von Schriften und Bilder von ihrem Leben in Südamerika. Zuerst Ecuador, später in Kolumbien. Und dort hat sie ja dann Schulen gegründet, Altersheim, Spitäler. Die gehen die Missionsschwestern gehen auch raus, ins Dschungel raus. Die tun Indianer allerlei, tun die belehren, dass sie etwas machen können. Also etwas mitnehmen fürs Leben. Und das Zentrum heisst jetzt Bifit Cartagena. Und die können dreimal Etappen in die Schule. Die können dort, erst werden sie duschen, dann können sie essen und dann können sie in die Schule. Am Morgen, Mittag und am Abend.
Also das ist noch einiges rum von dem, was Maria Bernarda aufgebaut hat. Das ist weitergegangen, das hat sich weiterentwickelt.
Ja.
Jetzt die Schriften, die Sie angesprochen haben, Frau Vicky, die in Feldkirch und im Altersheim auch sind, geht es dort um Schriften, die Maria Bernarda über ihr Leben schreibt? Also eine Art des Tagebuch.
Die Mitschwestern hat sie viel geschrieben, es sind viele Briefe, haben sie noch sicherstellen und sie hat ja Mitschwestern geschrieben, hat auch noch an Verwandte in Augen geschrieben, aber die leben ja schon lange nicht mehr. Ich habe jetzt noch einen gekannt, der noch etwa zwei, drei Briefe bekommen hat. Da war ich aber noch ein kleines Kind. Ich habe das da gar noch nicht realisiert. Und er gesagt hat, ja, die ist weit fort mit dem Schiff, oder?
Und wann haben Sie es bewusst wahrgenommen, wer das die Frau ist, die in dem Haus geboren ist, wo Sie jetzt leben drin?
Ende 30er Jahre sind schon Kapuziner gekommen. Und haben gesagt und haben nachgefragt und haben Verwandtschaft zusammengesucht und immer noch ein bisschen mehr nachgefragt worden.
Was bedeutet sie Ihnen persönlich, die Maria Bernarda Büttler?
Ja, die war einfach eine grosse Frau gewesen. Die hat viel gewogt. Ich meine, es ist eben Zeit, mit dem Schiff so weit reisen, nie mehr heim. Das hat auch etwas. Und dann ist sie dann krank geworden. Sie haben Seuchen gehabt dort in diesem Sumpfgebiet. Und die hat immer wieder den Mut gehabt, weiterzumachen und weiterzumachen.
Sie ist für Sie ein Vorbild, höre ich das richtig raus?
Ja.
In welchem Bezug? Also was motiviert Sie für Ihr persönliches Leben, wo Sie von der Maria Bernarda, ich sage jetzt mal, gelernt haben von ihr?
Durchhalten. Man darf nicht zurückschauen, man muss für sie schauen.
So wie sie es gemacht hat auf ihrer Reise und ihrer Aufgabe in Kolumbien. Die Heiligsprechung, Frau Vicky, am 12. Oktober zu Rom. Sind Sie dabei dann?
Also wenn die Gesundheit erlebt, schon bis dahin sieht es gut aus. Ich war auch schon an der Heiligsprechung. Damals konnte ich dem Papst Johannes Paul II. Noch tanken.
Wir haben es gehört in der Reportage aus auch vorher von Maurice Velati. Sie haben dort schon berichtet, dass Sie dabei waren. Gibt es denn das mal auch wieder eine Generalaudienz beim Papst?
Habe ich gestern müssen vernehmen, als da nicht möglich ist.
Oha.
Dann war eine Frau da und hat gesagt, sie sei gestern Mittwoch. Und dann sind die Freiämterbilder schon wieder abgereist.
Ah, da gehen ihr gerade miteinander gesammelte Schar.
Etwas geht mit dem Zug, etwas geht mit der Gar und etwas geht mit dem Flugzeug.
Und sind Sie jetzt enttäuscht, dass das nicht klappt mit dieser Generalaudienz?
Ja, muss man da auch hinein. Das ist ja in einer riesigen Halle innen, oder? Wie eine Sporthalle. Und die Generalaudienz am Gisch.
Letztes Mal haben Sie gesagt, haben Sie dem Papst die Hand schütteln
können. Ja, privat.
Ja, das wäre das mal so oder so nicht möglich gewesen, wie in einer Gerl. Rosmarie Vicky Büttler, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch und wünsche Ihnen eine ganz gute Reise auf Rom. Wann geht es los?
Wir gehen am Freitagvormittag, also am 10. mit dem Flugzeug.
Gehen wir mit dem Flugzeug. Ja. Also, in dem Fall einen guten Flug und ein ganz schönes Erlebnis in Rom wünsche ich Ihnen.
Allen viele Grüße von mir kommen. Danke vielmals.
Auf Wiederhören, Frau Vicky. Die Rosmarie Vicky Büttler ist das gewesen. Sie wohnt zusammen mit ihrem Sohn im Geburtshaus von der Maria Bernarda Büttler, wo am 12. Oktober vom Papst offiziell heilig gesprochen wird. Heiligsprechungen. Im Jahr 2008, vielleicht denken Sie, ja, so zeitgemäss ist das nicht mehr. Wir reden über das, wie zeitgemäss das ist und was es kann bedeuten für uns, wenn eine Frau, die seit 160 Jahren, also vor 160 Jahren auf die Welt gekommen ist, was das kann heissen für unser heutiges Leben.
It's always now, and nothing ever goes away. Everything is here to stay, and it's always now. It's always now. There never was a used to be. Everything is still with me, and it's always now. So brace your heart, save yourself some sanity. It's more than just a memory, and it's always now. Here's your part, singing like a melody. There's really only you and me, and it's always now.
Always now. Der Treffpunkt auf dem Eis, heute in der ersten Stunde, da geht es um Heiligsprechungen. Unfehlbar, so stellt man sich jemanden vor, der heilig ist. Aber all die von der katholischen Kirche heilig gesprochen werden, das sind ja auch Menschen gewesen. Also irgendwie geht doch das mit dem Unfehlbar nicht ganz auf. Da kommt man so richtig ins Sinieren bei dem Thema. Und da brauchen wir natürlich einen Fachmann dazu. Im Studio ist der Willi Anderau. Er ist Regionaloberer von den Deutschschweizer Kapuziner oder mit anderen Worten der Personalverantwortliche von den Kapuziner in der deutschen Schweiz. Willi Anderau, wir haben davon geredet von einer offiziellen Heiligsprechung. Was ist überhaupt eine offizielle Heiligsprechung?
Ja, man kann sagen, eigentlich heilig, das sind alle Menschen, die zu Gott gehört. Heilig heisst ja, man gehört zu Gott. Und eine offizielle Heiligsprechung heisst, dass die Kirche jetzt anerkennt, dass der Mensch in einem ganz besonderen Mass Gott nahe war. Und das bedeutet dann auch, dass so ein Mensch darum in der Kirche verehrt werden
darf. Warum braucht es die Heiligen denn heute überhaupt?
Ja, man kann sagen, Heilige sind eigentlich Vorbilder. Die sollen uns Mut machen. Ich würde es vergleichen wie zum Beispiel Sportgrössen. Das sind auch Vorbilder, die wieder andere animieren, auch etwas zu tun im Leben. Oder, also ich meine, es gibt natürlich auch im Showbusiness, überall gibt es so Vorbilder, die dann die Leute nacheifern. Und so etwas gibt es natürlich jetzt auch in der Kirche, wo man Vorbilder braucht und sagt, es ist möglich, gut zu leben. Es ist möglich, Gott nahe zu sein. Und schaut so, wie es die gemacht haben. So ein Leben kann auch euch gelingen, wenn ihr denen nachfolgt, wenn ihr das gleich macht wie die.
Also eigentlich, wie es Pravicki vorher am Telefon gesagt hat, für sie ist Maria Bernarda das Vorbild zum Durchheben, weitergehen, vorwärts schauen.
Ja, was man dann genau für sich persönlich daraus rausnimmt, das ist dann unterschiedlich. Für mich wäre jetzt die Frau eher ein Vorbild, wie die in ganz miserablen Situationen in Kolumbien fertiggebracht hat, als eine Frau dort in dem Land Spitäler zu bauen, Schulen zu bauen, also Sachen, die dort vielleicht den Leuten selber nicht in den Sinn gekommen ist oder nicht möglich war, so hat das eigentlich eine Person verstanden, andere zu begeistern und zu animieren und so etwas aufzubauen. Und so etwas kann auch bei uns passieren in der Gesellschaft, dass wieder irgendjemand eine Initiative ergreift und etwas herbringt, wo dann vielen anderen Menschen wieder helfen und Mut machen kann.
Also Sie haben gesagt, Heilige sind all die Leute, die mit Gott leben, also eine Beziehung haben zu Gott, Gott nahe sind. Die Menschen, die jetzt heilig gesprochen werden von der katholischen Kirche, die haben ja, ich sage jetzt mal, nur etwas obendrauf geleistet, sonst werden sie ja nicht heilig gesprochen. Also jetzt gerade im konkreten Fall von der Maria Bernarda Büttler sind sie ja Heilige gewesen, die das ausgelöst haben. Braucht es das? Ist das
Ja, sie sprechen damit die Wunder an, was es um einen Heiligsprechungsprozess braucht. Wunder, das gehört eigentlich nicht direkt dazu. Also es gibt Heilige, die sind zum Beispiel Märtyrer gewesen, und es gibt ganz viele Heilige, wo man kann sagen, die haben etwas Grossartiges geleistet. Nun aber, damit Kirche gesagt, es gibt ja dann so ein Verfahren, einen Prozess, sagt man dem, bis jemand offiziell als Heiligen anerkannt wird und damit da, man kann jetzt mal sagen, nicht kann beschissen werden, sagt Kirche, da braucht es dann noch ein Wunder, praktisch ein Beweis aus dem Jenseits, dass jetzt der Mensch auch wirklich heilig kann, heilig gesprochen werden. Aber die Leistung ist eigentlich nicht das Wunder von dem Menschen, sondern die Leistung ist sein Leben. Das, was die Frau Bernarda Büttler gemacht hat, das hat sie zur Heiligen gemacht und nicht das Wunder. Das Wunder ist nur noch der letzte Stempel drauf, wenn sie so wollen.
Und wer tut den letzten Stempel kontrollieren? Wer überzeugt sich, dass das richtig und wahr ist?
Je, das ist ein ganz langes Verfahren, das sich über Jahre, manchmal Jahrzehnte hinzieht. Da werden natürlich Schriften gesammelt, Zeugnisse gesammelt, wo geprüft wird, hat die Frau jetzt konkret, hat die nichts Falsches gesagt, gemacht? Und ist ihr Leben wirklich so gut und so, wie soll ich mal sagen, eben so heilig gewesen, ja, oder? Und nach dem Prozess, also was sich über Jahre hinzieht, wo auch tatsächlich auch Gegenargumente gesucht werden, kommt dann eine Kommission dazu, eine grosse Kommission dazu, die dann sagt, doch, das stimmt und da ist auch ein Wunder vor. Und dann tut letztlich der Papst entscheiden, doch, in dem Fall, auf Empfehlung von dieser Kommission hin, tue ich jetzt den Mann oder die Frau heilig sprechen. Und das gibt dann so eine grosse Feier in Rom, wo dann öffentlich in einer Messe sehr schmal der Name von dieser Frau jetzt genannt wird und sie wird dann auch eingetragen ins Martyrologium, also ins offizielle Heiligenverzeichnis von der katholischen Kirche.
Jetzt ist sie am 95. vom Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen worden. Jetzt wird sie am 12. Oktober heilig gesprochen, 13 Jahre dazwischen. Was ist der Unterschied? Warum hat man denn nicht im 95. schon heilig sprechen können?
Ja, es braucht so etwas wie ein zweistufiges Verfahren. Seligsprechung, das ist eigentlich eine lokale Sache. Das sind Leute, die in einer Region verehrt werden und früher sogar haben einfach Bischöfe können, dann so Leute selig sprechen. Und wenn jemand tatsächlich dann, wenn die Verehrung gewachsen ist und ja, vielleicht im ganzen Kontinent oder so verehrt wird, dann sagt man, also jetzt probieren wir doch der oder die Frau auch noch heilig sprechen zu lassen. Das ist also nochmal ein neues Verfahren, das eigentlich wieder gleich abläuft, was wieder ein Wunder braucht. Und dann muss also Rom, der Papst dazu, ja sagen, doch, der Mensch soll in der ganzen Welt killen, als Heilige oder als Heilige verehrt werden.
Also selig ist regional und heilig ist international.
Ein bisschen grob gesagt kann man sie so vergleichen, ja. Also früher haben sogar Bischöfe einfach nur selig gesprochen. Mhm. Und Päpste haben sich dann das Privileg gehabt, heilig zu sprechen. Wobei, beim Johannes Paul II., der hat auch Seligsprechungen vollzogen. Jetzt der neue Papst, wieder der Benedikt, erscheint nun auf dem Petersplatz bei Heiligsprechungen. Und die Seligsprechungen, das übernimmt dann ein Kardinal oder ein Bischof.
Willi Andrau, was kostet so ein Prozess von einer Heiligsprechung für die katholische Kirche?
Das ist an sich eine ganz teure Sache. Darum haben vor allem auch Leute aus Orden und so mehr Chancen als irgendein Laien, wo keine Organisation dahinter steht. Über das Verfahren, das sich über Jahre oder Jahrzehnte einzieht, da braucht es einen Haufen Gutachten, Richter, Ärzte zum Teil und so, plus die ganze Veranstaltung. Man kann sagen, es braucht mindestens 100'000 Franken, das kann aber gut das Zwei- oder Dreifache auch sein, inklusive dann die feierliche Veranstaltung auf dem Petersplatz. Also etwa 100'000 bis 300'000 Franken sollte man zusammenbringen für einen Heiligsprechungsprozess.
Wer bringt das zusammen?
Oh, das wird gesammelt. Da sind Leute, die Geld spenden für das, wo eben so wie man bei uns, wenn man für jemanden fähnet, auch dann gibt es da Leute, die bei uns dann Unterschriften sammeln, Bildchen sammeln, Sachen verkaufen und so ähnlich läuft das auch ab, oder? Es werden ja dann vielleicht Zeitschriften geschrieben oder Bücher geschrieben, Kerzen verkauft und so weiter. Und Leute zahlen Geld ein, tatsächlich für den Heiligsprechungsprozess. Also im Orden innen ist das noch ein bisschen einfacher, weil da hat man auch eine Infrastruktur dazu. Aber ja, gut, also ich muss sagen, mir selber, für mich, ich stehe dem ein bisschen zwiespältig gegenüber. Es,
man merkt
für mich,
ja.
Ja, es hat auch sehr viel mit Kommerz zu tun. Und man muss auch sagen, es ist auch nicht zuletzt für den Vatikan eine Einnahmequelle, das muss man auch sagen.
Ich will den Bogen noch mal schlagen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Heilig, unfehlbar, so stellt man sich's vor. Jetzt sind ja das Menschen aus Fleisch und Blut, Menschen wie Sie und ich, die da heilig gesprochen werden, die einfach etwas Spezielles in ihrem Leben gemacht haben, wie jetzt Maria Bernarda Büttler. Ist das richtig? So, Willi Andrau, dass wir uns einfach etwas aus dem Leben von diesen Menschen sollen als Vorbild nehmen, rausziehen für uns selber und nicht die als unfehlbar verehren oder anschauen?
Ja, da würden sich die Heiligen wahrscheinlich selber zuerst dagegen wehren. Sie selber sagen ja auch, jeder Mensch ist Sünder und Heilige. Auch wir zwei, wenn wir jetzt da miteinander reden, wir haben gute und schlechte Seiten. Und in dem Sinn, auch wir gehören zu Gott, auch wir sind heilig und wir haben Fehler. Und genauso, die heilig gesprochen werden, die haben genauso ihre Fehler. Und die machen zum Teil Sachen, die ich muss sagen, die sind vielleicht zu bewundern, aber die soll man ja nicht nachmachen. Also auch ein Heiliger hat wirklich seine Fehler und ist ein Sünder. Also unfehlbar schon gerade gar nicht. Also.
Über die Fehler und die Sünde, da reden wir dann in der zweiten Stunde von unserem Treffpunkt, auch mit dem Willi Andrau. Er ist Regionaloberer von den Deutschschweizer Kapuziner. Ja, was erhofft sich eigentlich die Gemeinde auch von dieser Heiligsprechung? Wir haben es kurz angesprochen, so von wegen Kommerz. Und was sagt ein weiterer Verwandter von der Maria Bernarda dazu? Das gibt es als nächstes bei uns im Treffpunkt.
I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess
us right here. The attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sales, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my heart, you're in my soul. You'll be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. My love for you is immeasurable. My respect for you, immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. You're every love song ever written, but honey, what do you see? In me, you're in my heart, you're in my soul. You'll be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're an essay in glamour. Please pardon the grammar, but you're every schoolboy's dream. You're Celtic United, but baby, I've decided you're the best team I've ever seen. And there have been many affairs and many times I've thought to leave. But I bite my lip and turn around, 'cause you're the warmest thing I've ever found. You're in my heart, you're in my soul. You be my breath should I grow old. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're in my heart, you're in my soul. You be my breath should I grow old. You are my lover.
Te invito a bailar un bolero, te invito a que me conozcas, robarte la vida en un beso, al alba y los dos a solas. Te invito a bailar un bolero de aquellos que están de moda, sentir que se quiebran los cuerpos y el alma que se desborda. Te tomo en mis brazos, bailamos, me entrego, me dejo llevar donde vayas sin miedo. Te beso, me besas, me abrazas, queremos qué noche, esta noche me pierdo, me enredo. Yo sé que tú también estás muy sola, que sientes como yo las mismas cosas. Te invito a bailar un bolero, te invito a que me conozcas, robarte la vida en un beso, al alba y los dos a solas. Te invito a bailar un bolero de aquellos que están de moda, sentir que se quiebran los cuerpos y el alma que se desborda. Te miro, me miras y siento deseo. Te he visto y desvisto tu cuerpo, me atrevo. Te pierdo, te busco, te encuentro, me encelo. Y sé que tu vuelo es mi vuelo, despego. Yo sé que tú también estás muy sola, que sientes como yo las mismas cosas. Te invito a bailar un bolero, te invito a que me conozcas, robarte la vida en un beso, al alba y los dos a solas. Te invito a bailar un bolero de aquellos que están de moda, sentir que se quiebran los cuerpos.
Sie hören dir es eins. Am Freitagvormittag, 10 vor 10 ist es. Verwandt sein mit einer Heiligen, ich würde sagen, das ist eine rechte Vorgabe fürs eigene Leben. Der Werner Büttler ist Grossneff von der Maria Bernarda, die ursprünglich Verena Büttler geheissen hat. Mit anderen Worten, Werner Büttler, sein Grossvater, war ein Bruder von der Maria Bernarda. Komplizierte Familiengeschichte, aber wenn man den Stammbaum vor sich hat, ist alles klar. Den Werner Büttler habe ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Büttler.
Guten Morgen, Frau Spiess.
Was bedeutet Ihnen das, ein Grossneffe zu sein von dieser Person, die heilig gesprochen wird am 12. Oktober?
Ja, das ist natürlich für uns eine grosse Ehre. Es ist auch eine grosse Freude, dass wir, darf ich sagen, wir haben eine Heilige in der Familie. Und wie das überhaupt einmal angefangen hat, von meiner Kindheit her, 6 Kinder, das zweite jüngste, und meine Mutter, selig, ist eine gläubige fromme Frau gewesen, und hat dort zumal schon Mutter Bernarda als Fürbitterin angerufen. Gehen wir mal 60 Jahre zurück. Da hat man mich gebetet, Heilige Maria, Mutter Gottes, das hat man gewusst, ja, das ist Mutter Gottes, oder sehr aktuell hier der Bruder Klaus. Heilige Bruder Klaus, und Mutter hat immer noch gebetet, selige Mutter Maria Bernarda, bitte für uns und so. Das ist mir so geblieben von mir als Kind.
Also schon in frühester Jugend und Kindheit ist Maria Bernarda ein Thema gewesen für Sie. Jetzt, heute, wenn ich sage, das ist eine rechte Vorgabe für das eigene Leben, verwandt Sie mit der Heiligen. Was bedeutet das für Sie? Also ist irgendwie die Vorbildfunktion, die wir auch schon hier im Studio diskutiert haben, ist das wichtig für Sie?
Ja, sehr. Ich bin natürlich da drin reingekommen, ich hätte jetzt als vorheriges Ding 30 Jahre später einhängen, nach dem Tod von meinen Eltern, also von dem direkten Grossneffen, Vater, 1677, habe ich ein Schreiben gefunden in den Schriften in Heim. Und da ist gestanden, lieber Herr Büttler, datiert vom 14. November 1975, Sie müssen nach Weisung Roms als der einzig überlebende Neffe der Dienerin Gottes als Zeuge gerufen werden. Das wird geschehen im Provinzhaus der Schwestern von Maria Ebene. Gut, da habe ich mich gefragt, wer ist überhaupt die Frau gewesen, und habe mich dann eigentlich wer ist die, was heisst heroisch, was ist das für eine Frau gewesen, was war so draufgängerisch, mutig und heldenhaft sich im Leben gestellt hat. Das ist schon sehr, hat mir schon Interesse geweckt. Da habe ich den Anfang Kontakt aufnehmen mit den Schwestern. Das sind die Schwester Gabriela und die Schwester Barbara. Die haben seinerzeit Missionsprokura in die Schweiz geleitet von den Franziskanerinnen. Sind aber zwei Schwestern gewesen, die die Tänen gewirkt haben.
Also die Maria Bernarda noch kennt haben, sogar persönlich.
Zum Teil, ja. Und die sind dann einen Vortrag gehalten, was die Frau die Tänen geleistet hat. Sie und dort bin ich eigentlich eher mehr, habe ich mich mehr befasst mit dem und gewusst, was ist da eigentlich los gewesen.
Sie sind so eine Art auf Spurensuche gegangen, in dem Fall, Herr Büttler.
Ich kann in die Richtung gehen, ja.
Jetzt hat ja das ein grosses Finale, das Ganze am 12. Oktober zu Rom. Wir haben mit der Rosmarie Vicky Büttler, die im Geburtshaus wohnt, von der Maria Bernarda schon darüber geredet. Die Reise auf Rom, sind Sie dort auch mit dabei?
Da bin ich auch dabei, ja.
Wunderbar, dann freut sie sich auf den 12. Oktober. Ich tue ganz kurz umswitchen zum Gemeindepräsident von Au. Es ist der Peter Loi. Guten Tag, Herr Loi.
Guten Tag, Herr Spiess.
Reisen Sie auch mit am 12. Oktober?
Ich reise selbstverständlich auch mit davon, ja.
Warum?
Ja, ich bin natürlich zuerst einmal gespannt, wie das abläuft, was da geht. Und für uns und für mich selber ist das ganz etwas Spezielles.
Was hat sich im Dorf auch verändert, jetzt ausserhalb der Kirchenmauern? Wir haben in der Reportage den Pfarrer schon gehört, der sagt, es habe mehr Besucher in der Kirche. Was hat sich für das Dorf verändert, seit, wer weiss, jetzt wird Maria Bernarda heilig gesprochen?
Also ich glaube, verändert in dem Sinne hat sich das Dorf selber sicher nicht. Ich glaube, wir sind ein schönes und belebtes Dorf. Aber was verändert hat, ist ein vermehrter Blick von außen auf auch. Also das merkt man aus der aus den vielen Medien präsent, die da jetzt auf uns zukommt. Und es hat mehr Leute, also es hat viele Leute, ich sage es so, die tagtäglich, seit da bekannt worden ist, am 1. März, der Frühling, als sie am 12. Oktober heilig gesprochen wird, die auf Auen kommen. Sie können schauen, wie gesagt, wir haben schon gehört, in Kirche, sie sind auch im Dorf rum, man sieht es da und dort, und dann sicher wird das natürlich das Geburtshaus aufgesucht.
Und wie kommen Sie zu Gang damit, dass das Aargauer Dörfli jetzt plötzlich zu einem Wallfahrtsort wird?
Also das ist sicher ganz etwas Spezielles, ich glaube, wenn man das erlebt. Aber ich denke, wir haben uns hier zusammengetan und uns sicher auch Gedanken gemacht, wie wir das würdig übernehmen können. Und also wir können da sehr gut schlagen mit dem.
Am 19. Oktober gibt es dann auch noch ein Fest. Herr Loi, sagen Sie kurze Zeug, was passiert dann?
Ja, der 19. Oktober, das ist für uns natürlich nochmal ganz ein spezieller Höhepunkt und ich glaube auch ein Höhepunkt für unsere Region, wo wir dann gehört haben, dass die ca. 350 Schwestern von Südamerika, also Kolumbien, Brasilien, Kuba und vor allem Ecuador auch, dass die Leute hierher kommen, haben wir gefunden, das müssen wir sicher oder wollen wir etwas machen, etwas Würdiges für die Leute. Und da läuft ab, dem von der Politik haben wir ca. mit den Kirchen zusammen, natürlich vom Bistum Basel, Bistum Altstädt, also St. Gallen, einen würdigen Akt zu machen. Da sind ca. am Morgen am 10 Uhr ist eine Messe und da sind eingeladen eben die Behörden von der Kirche und Kirche. Und da sind ca. 800 Leute sind da, die hier teilnehmen. Ich denke aber, das ist sehr schwierig abzuschätzen, wie viele Leute das hier noch kommen. Aber wir gehen davon aus, dass da noch einige mehr werden kommen.
Ja, und der Werner Büttler als Grossneffe der Maria Bernarda. Herr Büttler, sind Sie auch dabei denn am 19. Oktober zu Au?
Da sind wir auch dabei, jawohl.
Also, da gibt es noch ein paar mehr, Herr Loi.
Ja, da freut uns natürlich, genau. Wir haben sie auch im Nachmittag nach dieser Messe, das ist wieder der Höhepunkt, und die Reliquienüberführung in die Kirche. Nachmittag, das ist der Kollege gewünscht worden von der Schwester Concilia, von der Provinzoberin. Also, man hätte können einen Schweizer Nachmittag, also eine Schweizer Unterhaltung machen. Und da mache ich dann mit so von Alphorn, Jodelclub und so Familienschweizer Örgali-Musik. Also, da läuft also etwas bei
Das uns. Gibt ein Riesenfest. Herr Loi, Gemeindepräsident von Au und Werner Büttler, Grossneffe von der Maria Bernarda. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise auf Rom und dann vor allem ein gelungenes Fest in Au. Danke vielmals und auf Wiederhören.
Ja, Danke Ihnen.
Ade miteinander.
Danke Ihnen auch. Merci vielmals und wiederhören.
Die Maria Bernarda aus Au im Aargauer Freiamt. Sie ist eine Heilige. Ab dem 12. Oktober ist es dann offiziell, wenn sie vom Papst zu Rom heilig gesprochen worden ist. Mehr über diese Frau gibt es dann in der Sendung Perspektiven am Sonntag um 8:30 auf DRS2. Heilig wird viel mit fehlerlose Verbindung gebracht. Wir haben es kurz angesprochen in dieser Sendung. Oder eben, anders gesagt, sündlos. Sünd. Bei dem Wort tönt sich auch ganz viele Fragen auf. Mindestens oder vielleicht sogar noch mehr Fragen, wieder beim Wort heilig. Ein paar von diesen Fragen gehen wir an in der nächsten Stunde von unserem Treffpunkt. Das ist DRS1 mit dem Treffpunkt und der Ladina Spiess am Mikrofon. Verkehrssünder, eine Bausünde, die 7 Todsünden, beim Essen ein bisschen Sündigen, der Sündenbock und Jugendsünden. Von denen könnten wir alle etwas erzählen. Und das in einer Sendung, wo wir in der ersten Stunde von der Maria Bernarda geredet haben, dieser Frau, die heilig gesprochen wird am 12. Oktober zu Rom. Das ist ein ziemlicher Gegensatz. Wir reden in dieser Stunde über das Gegensätzliche und wir fragen auch nach, was ist eigentlich Sünde? Was sind Sünden? Was bedeutet Beichten? Hat das heute noch einen Stellenwert? Überhaupt hat es einen Stellenwert für den modernen Menschen im 21. Jahrhundert. Bei dieser Diskussion hier im Studio sind dabei ein Vertreter von der katholischen und eine Vertreterin von der evangelisch reformierten Kirche. Der Treffpunkt bis um 11 Uhr.
Isma dire nga fokh ni khamuma li nek ci sama souf ak sigin beguma kuma khol dal dine yow li nek ci yow monesi man li nesi moy di len jappal Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas. Changer. 7 seconds away, just as long as I stay. Just as long as I stay.
Treffpunkt auf dem Eis. Was für ein Thema, das wir hier in dieser zweiten Stunde anpacken. Das Thema Sünde. Die Verena Solberger, Gemeindepfarrerin von der Lukaskirche Luzern, ist im Studio und der Willi Anderau. Er ist Regionaloberer von der Deutschschweizer Kapuziner. Die beiden stehen mir jetzt da vis-à-vis im Studio. Verena Solberger, Sünde, der Begriff jetzt von der reformierten Kirche her. Was bedeutet der eigentlich?
Sünde ist, wenn man schaut, was für Ausdrücke in der hebräischen Bibel und auch im Neuen Testament dafür verwendet werden, zeigt, dass es eigentlich bedeutet, ich verfehle ein Ziel. Ich weiche vom Weg ab von etwas, wo mir vorgegeben ist. Und wir Menschen haben eigentlich mit unserem in die Welt kommen eine Bestimmung mitgekriegt. Nämlich die Gott-Ebenbildlichkeit, wie es in der Schöpfungsgeschichte angesprochen wird. Die Bestimmung, Gott-Ebenbild zu werden. Wir haben eine Bestimmung, zur Liebe die Liebe weiterzugeben. Und wenn wir von dieser Bestimmung abkommen, die Bestimmung nicht, nach der nicht leben, dann verfehlen wir eigentlich unser Ziel und das ist Sünde.
Zielverfehlung in unserem Leben. Willi Anderau, katholisch, von der katholischen Seite her, ihr habt die gleiche Bibel wie die evangelische. Ist der Begriff Sünde genauso ausgelegt, wie es jetzt Verena Solberger gemacht hat?
Ja, man kann auch katholisch nicht anders sündigen als reformiert. Aber ja, man kann vielleicht noch ergänzend sagen oder das illustrieren, wenn man mal Gebot, die 10 Gebote zum Beispiel hernimmt und genau anschaut, muss man sagen, jedes Gebot ist eigentlich da zum Schutz entweder vom meinem Nächsten, dem Nachbar, der Gesellschaft oder von mir selber. Sünde richtet eigentlich Schaden an. Irgendjemand kommt dabei zu kurz oder wird wirklich geschädigt. Das ist eigentlich Sünde. Und gut, jetzt kann man im theologischen Sinne sagen, wie es Frau Solberger gesagt hat, ich verfehle mein Ziel, das mir Gott gegeben hat, wenn ich natürlich sogar mich so von Gott abwende, dass ich mich fast selbstherrlich autonom erkläre, ich brauche keinen Gott, es gibt keinen Gott, dann versündige ich mich erst recht auch noch gegen Gott. Aber ich versündige mich auch gegenüber Gott, wenn ich am Nächsten schade, weil Gott liebt den Nächsten genauso wie mich. Und damit tue ich einen Menschen schädigen, der von Gott geliebt ist. Also ist jede Sünde gegenüber einem Menschen, der Natur, der Schöpfung oder mir selber auch eine Sünde, ein Verfehlen gegenüber Gott.
Was ist eine Sünde gegen sich selber? Was meinen Sie mit dem?
Ja, also eben, wenn ich mir selber schaden, also auf gut Deutsch gesagt, wenn ich mich zu Tod saufe, dann schädige ich mich, oder? Ich weiß jetzt nicht, es gibt auch Abhängigkeiten, die natürlich krank sind. Und dann muss man sagen, das ist kein Sinn. Wenn einer wirklich süchtig ist, sei es auf Drogen oder Nikotin, dann kommt er nicht mehr weg davon. Das ist nicht Sünde. Aber vielleicht ist die Sünde mal früher passiert, wo er sich drin hineinschleichen lassen hat. Wenn er mal drin ist, dann hat er vielleicht sogar mit bestem Willen wieder davon wegkommen. Und ich würde sagen, der Mensch muss nicht meinen, jetzt hat er sündigen, oder? Vielleicht aber hat er irgendwo früher mal einen Fehler gemacht.
Ja, für ihn so.
Das ist auch etwas, was sich durch die biblische Schrift durchzieht, ist, dass wir Menschen den Auftrag haben, die Schöpfung zu bewahren, für Gerechtigkeit einzustehen. Und wir sind ja auch Geschöpfe von Gott, also das als Ergänzung. Wir sind Geschöpfe von Gott und wenn wir das vergessen, dann sündigen wir. Und wenn wir das Geschöpf von Gott, wo wir sind, schädigen, sündigen wir auch.
Also da kann man sich
eigentlich als Ergänzung, eben wenn man sich selber schadet, auch wenn man mit Gott vielleicht sagt, ich habe nichts mit ihm am Hut, ich bin ja trotzdem ein Geschöpf von Gott, dann schade ich dieser Schöpfung.
Mit anderen Worten, man kann sich auch nicht daraus rausnehmen aus dem Ganzen, wenn man sagt, ich bin völlig entkirchlicht, völlig entfremdet von dem Gott, ich glaube an das alles nicht. Bedeutung hat es trotzdem im Leben. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also sicher. Und zwar, ich meine auch in der Gesellschaft, es gibt wahrscheinlich, ich denke, es gibt viel mehr Leute, die meinen, ja, so Kleinigkeiten, das sind Sünden. Wegen meiner mal ein erotisches Bild anschaue oder so Zeug, da denkt, um Himmels Willen. Dabei, was die eigentlich Sünden sind, sind die, die wirklich anderen schaden, wo man so gemein in einem Sündenkatalog nicht findet. Aber wenn zum Beispiel ein Wirtschaftsboss, ein ganzes, ich sage jetzt mal aktuell, ein Bankensystem zusammenreitet und Tausende von Menschen zu Schaden kommen, weil sie die Pension verlieren oder so. Das ist eine Sünde gegenüber der Gesellschaft. Aber das wird natürlich bei den Leuten jetzt nicht einfach als Sünde angeschaut. Aber da gibt es ganz gewaltige Sünden. Ich meine, gegenüber der Natur, wie Frau Solberg gesagt hat, Gift in einen Fluss einlassen. Da sagt niemand, ja, das ist eine Sünde. Aber genau das sind Sünden. Ein Vergehen, ein Schädigen von der Schöpfung, von dem, was Gott hat wollen mit uns.
Das Schädigen vom, oder das Aufbrechen vom, von der Gemeinschaft, also wenn ein Fluss zerstört ist, dann können ganz viele nicht mehr leben. Und die Gemeinschaft bricht sozusagen auseinander. Also auch das Aufbrechen vom Gemeinschaftsverhältnis ist eine Sünde. Wenn ein Wirtschaftsboss Konzern in Untergang reisst, wie wir jetzt das ganz aktuell miterleben, dann ist das ein Verletzen von der Gemeinschaft, weil die Gemeinschaft so nicht mehr existieren kann.
Gibt es eigentlich sündigere Sünden? Also gibt es, wenn man von einem Sündenkatalog redet, erstens, zweitens, und das, was auf Platz 200 ist, ist dann vielleicht nicht mehr so schlimm?
Also in der Bibel redet man von einem Hauptgebot. Und in dem sind alle anderen Gebote enthalten, nämlich das, man soll Gott lieben und man soll den Nächsten lieben. Das ist... Und nachher sind das einfach die Aus... Ja, der Nächste lieben, wie sich selber. Das heisst, also die Eigenliebe richtig ist auch dabei. Und alles andere sind dann eigentlich Ausfaltungen. Und da ist für mich die Reihenfolge nicht entscheidend. Entscheidend ist die Schwere vom Vergehen, die Grösse vom Schaden. Das ist eigentlich das Entscheidende. Also, wenn ich einmal schnell fahre oder als Fußgänger bei Rot über einen Streifen laufen, wo nichts rum ist, dann ist das wahrscheinlich in der Gesellschaft auch kein Riesenvergehen. Aber wenn ich jemanden zu Tod fahre auf einem Fußgängerstreifen, dann ist auch ein Verkehrsdelikt plötzlich schwerwiegend und ich tue da wirklich jemandem schädigen.
Also es hat mit Konsequenzen zu tun,
das ist das Entscheidende, ja.
Ja, und vielleicht auch, was es mit einem selber tut. Es gibt Sachen, die jetzt vielleicht mich sehr belasten, wo ich weiss, da habe ich einen Fehler gemacht. Das ist nicht gut gewesen. Das hat dieser Bestimmung, die ich habe, eigentlich nicht entsprochen. Und jemand ander sagt vielleicht, ja, das ist nicht so schlimm. Das ist ja nicht so tragisch. Ich denke, es kommt auch noch darauf an, was das mit jemandem auch tut. Und dann gibt es Sachen, wo jemand mehr belasten und das Gleiche belastet jemand ander weniger.
Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, was sagen Sie denn den Leuten, die sagen, ja, Sünde ist eigentlich ein Konstrukt von der Kirche, um Menschen irgendwie so ein bisschen unter Druck zu setzen, dass sie, auf das Thema kommen wir dann noch, wieder zu Gott gehen und nach Vergebung fragen. Es ist ein Konstrukt von der Kirche.
Also ich würde da sagen, grundsätzlich nein, natürlich nicht, sondern eben, das sind ja genau die Grenzen, damit wir in der Gesellschaft leben können. Aber es kann alles missbraucht werden und selbst Sünde kann einmal sündhaft missbraucht werden. Man kann auch Menschen unter Druck setzen, psychisch unter Druck setzen, indem man ihnen Schulden zuspricht und zuredet oder sogar Skrupulanten herzüchtet und so weiter. Da denke ich, das ist ein Missbrauch natürlich dann auch vom Begriff oder von dem Phänomen Sünde und Schuld. Da wird man schuldig an der Schuld.
Um das Ganze kurz zusammenzufassen, also Sünde ist aus biblischer Sicht eine Zielverfehlung, eine Gemeinschaft, die man mit Gott hat und dem nicht nachgeht. Und es ist auch in dem Sinne eine Zielverfehlung, dass man den Nächsten nicht liebt und dem Nächsten Schaden zufügt und sich unter den Umständen eben auch, wie das Beispiel von Willi Andrau war, sich selber Schaden zufügt. Ja, jetzt, wenn wir jetzt die Sendung aufhören würden, wäre es irgendwie ein bisschen traurig. Jetzt wollen wir doch noch wissen, was macht man mit diesen Sünden? Wo ist Vergebung, Buße da? Wie ist das möglich? Über das reden wir mit den beiden hier im Studio in einem nächsten Teil vom Treffpunkt.
Sur l'âme,
marche du temps. Dors, ne réveille pas tes yeux d'océan. Dors, laisse ton âme libre au désir que tu crois. Garde ta flamme vive, je serai toujours là. Même si tu ne me vois pas. Dors, ma petite fée, mon cœur, mon ange. Dors, laisse-moi couvrir tes ailes blanches et ton corps. Je veillerai sur tes pas, je serai près de toi. Oh, je te promets que si un jour tu tombes, ce sera dans mes bras, aussi longtemps que tu le voudras. Dors, laisse les étoiles te sourire. Peut-être pour que j'ose enfin te dire le trésor que cachent tes avances quand tu laisses glisser les doigts. Quand tu m'offres une chance de partager avec toi tous les voyages que je ne ferai pas. Dors. Dors. Fais-moi rêver. Fais-moi plus fort qu'on rêvait. Je serai ton gardien le Noël de tes lendemains. Dors. Dors.
Es ist 21 Minuten ab 10. Wir reden im Treffpunkt über das Thema Sünde. In der ersten Stunde ist es um Heiligsprechung gegangen. Und zwar aufgebaut auf dem, dass Maria Bernarda Büttler aus Au im Kanton Aargau am 12. Oktober vom Papst offiziell heilig gesprochen wird. Und da haben wir uns überlegt, heilig und sündig, das sind die zwei grossen Gegensätze. Über die Sünde wollen wir doch auch noch reden bei uns im Treffpunkt an dem Freitagvormittag. Und wir haben vorher in der Gesprächsrunde mit der Verena Solberger, Gemeindepfarrerin der Lukaskirche Luzern, und mit dem Kapuziner-Oberer oder Regionaloberer von der Deutschschweizer Kapuziner, Willi Andrau, darüber geredet, was Sünde überhaupt bedeutet heute. Vor allem, was für eine Bedeutung das auch noch da ist für Menschen, die völlig entkirchlicht sind, die mit Gott total nichts am Hut haben und haben eben herausgefunden, dass Sünde eigentlich auch etwas ist, wo man sich selber zu leid tut oder anderen Menschen, also wo andere Leute oder mir selber zu Schaden kommen. Dort wollen wir jetzt nicht aufhören, dass wir zu Schaden kommen oder dass wir anderen etwas zu leid tun, sondern wir wollen weiter darüber diskutieren mit diesen beiden. Was macht man denn, wenn man gesündigt hat? Wie ist das wieder gut zu machen, will ich andere auch? In der katholischen Kirche kennt man die Beicht. Ist das eine Strategie, um sich, ich sage jetzt einmal, zu lösen von den Sünden?
Ja, das ist das, was einem vielleicht zuallererst in den Sinn kommt. Die Beicht, ich würde sagen, es ist eigentlich Letz. Was einem zuallererst muss in den Sinn kommen, ist, möglichst so weit es geht, den Schaden wieder gut zu machen. Und dann hat man das Bedürfnis natürlich, vielleicht wenn man jemandem etwas zu leid da hat, den um Verzeihung zu bitten. Wenn ich ich kann Gott um Verzeihung bitten. Im Vaterunser machen wir das zum Beispiel. Man kann das im Gebet machen. Und ich darf wissen im Glauben, Gott verzeiht mir auch. Jetzt gibt's auch das Bedürfnis, dass ich das möchte mit einem anderen Menschen aussprechen. Und dazu gibt's jetzt in der katholischen Kirche die Institution, dass also Berufsleute, Priester, wenn man so will, parat sind, dass Menschen, die sich aussprechen mit ihnen, dass die Gelegenheit dazu haben. Und der Priester gibt ihnen dann verbindlich, kann er ihnen Zusage von Gott geben, dass Gott ihm die Sünde vergeben hat. Aber eben mit einem Wort allein ist es nicht da. Die Umkehr, das Wiedergutmachen gehört irgendwie schon dazu.
Und das kann man ja nicht auf Kommando machen. Also man kann nicht sagen, so nächsten Sonntag könnt ihr alle beichten. Das muss ja ein freiwilliger Entscheid sein, oder?
Ja, ich würde sogar sagen, man kann ein ganzes Leben leben, ohne zu beichten. Und trotzdem wird mir von Gott Schuld vergeben, wenn ich mich zu Gott hinwende. Ich würde vielleicht so sagen, es ist ein Angebot, eine Chance, die aber nicht jeder für sich will in Anspruch nehmen. Vielleicht findet er sonst einen Partner, einen Kollegen oder sonst einen vertrauten Menschen, den er sich aussprechen kann. Auch das ist in Ordnung und das ist möglich.
Wie sieht es aus in der evangelisch reformierten Kirche, Verena Solberger? Was gibt es da für Rituale und Möglichkeiten?
Es wird ja eigentlich immer gesagt, wir Reformierten, wir haben keine Beicht. Aber wenn man mal ein bisschen nachliest, was zum Beispiel der Martin Luther gesagt hat, man sagt immer, er hat die Beicht quasi abgeschafft, aber er hat die Beichtpflicht aufgehoben, dass man gezwungen wird, Gott zu beichten. Das hat er nicht mehr wollen. Und er hat gesagt, aber Beichten selber, der Akt, der passiert, das ist ganz wichtig für den Mensch. Aber es gibt verschiedene Formen, wie man das machen kann. Man muss nicht nur zum Priester, zum Pfarrer gehen. Es gibt eine Herzensbeicht, indem ich vor Gott im Gebet das, was mich belastet, meine Sünden bekenne. Dann gibt es die Gemeindebeicht. Es gibt viel oftmals Liturgien, wo man ein Sündenbekenntnis drin hat. Also bevor man Brot und Kelch teilt, macht man sich Gedanken, was ist mir eigentlich in der letzten Zeit verkehrt gelaufen, was möchte ich vor Gott legen, was möchte ich ablegen. Und dann gibt es die Ohrenbeicht, nennt das der Martin Luther, wo ich zu jemandem gehe. Das kann ein Amtsträger sein, es kann ein Pfarrer, eine Pfarrerin sein, es kann aber auch jemand sein, der mir sehr vertraut ist, der im christlichen Glauben daheim ist, wo ich ihm das kann erzählen. Also quasi nicht nur vor Gott als Zeuge, sondern auch vor einem anderen Mensch als Zeuge kann anlegen, was mich belastet, was mir rumgelaufen ist. Und der Mensch oder auch in der Gemeinde im Rahmen von der Liturgie, der kann mir dann zusprechen, Gott vergibt dir. Du darfst das glauben, du darfst darauf vertrauen, dass Gott dich annimmt und dir deine Sünden vergibt.
Warum ist denn
das? Und letztlich vergeben und das auch annehmen, dass Gott mir vergibt. Das kann mir niemand abnehmen, das muss ich auch dann selber machen.
Ich kann gerade fragen, warum ist es so wichtig, dass man das jemandem sagt? Man kann ja das auch selber machen, will ja andere auch. Für sich, im stillen Kämmerli.
Kann man auch, tatsächlich. Aber wir Menschen sind soziale Wesen und eine Sünde ist immer irgendwo auch ein Schaden gegenüber der Gemeinschaft. Und darum ist es eigentlich sehr menschlich, dass man das auch der Gemeinschaft gegenüber bekennt und irgendwie die Versöhnung mit der Gemeinschaft sucht. Aber ich würde also den Ausnahmefall, dass einer nur mit sich und dem Herrgott das bereinigt, das würde ich schon zulassen. Das ist möglich, oder? Aber das andere, würde ich sagen, ist menschengemässer, dass wenn mich etwas bedrückt, das haben wir ja nicht nur jetzt im rein theologischen Kirchenrahmen, wenn mich etwas bedrückt, dann tue ich mich gern mit jemand anderem aussprechen.
Das ist, bei uns sind das Seelsorgegespräche, wo Menschen zu uns kommen und mit uns etwas besprechen, bereden und sie wissen, das bleibt da. Ich kann es jemandem erzählen, aber es bleibt da. Wir stehen unter einem Seelsorgegeheimnis, so wie katholische Priester unter dem Beichtgeheimnis stehen. Das bleibt da, aber ich kann es einmal vor jemand anderem anlegen. Und ich muss mir nicht selber immer wieder sagen, Gott liebt dich so, wie du bist und vergibt dir deine Sünde. Es sagt es mir jemand anderem zu. Ich denke, das hat
noch eine andere Kraft. Also wenn ich einfach im stillen Kämmerli das vor Gott anlege, das ist auch wichtig. Und ich denke, die drei Formen von Beicht, die jetzt so im Reformierten üblich sind, die sind nicht gegeneinander auszuspielen. Aber die Seelsorgegespräche oder im Zwiegespräch mit jemandem das zu bereden, und der spricht mir zu, erinnert mich daran, Gott nimmt dich so an, wie du bist.
Also das ist eigentlich wie
das in ist einer, ganz wichtig.
Wie in einer Liebesbeziehung, wenn ich weiss, dass mein Mann mich liebt, ist das sein, aber es ist einfach schön, wieder einmal zu hören, dass er mich liebt.
Also. Ja, also eben, ich sage, das hat mir sehr gut gefallen, was Frau Solberger gesagt hat, der Luther hat Beichtpflicht abgeschafft. Mhm. Ich finde das ein furchtbares Wort, Beichtpflicht. Das ist wie, wenn man würde sagen, Liebespflicht. Mhm. Oder, das sind Chancen, das sind Einladungen und man sollte auch nicht, das kommt gerade einen negativen Geschmack über. Wenn jemand bereit ist, einem anderen zuzuhören, dann ist das eine Einladung. Und genauso in einer Partnerschaft bin ich, man kann schon sagen, ich bin verpflichtet, den anderen zu lieben. Ja, nein, ich bin eingeladen, den anderen zu lieben. Und ich bin, natürlich kann man sagen, ich bin verpflichtet, mich zu entschuldigen. Nein, es ist doch eine Chance, dass wir uns können wieder versöhnen können. Das ist nicht eine Pflicht, sondern eigentlich ein Geschenk.
Wo ist denn jetzt der Part, den die Kirche übernehmen kann, wo ein Psychiater, ein Psychologe oder auch ein guter Freund nicht übernehmen kann? Weil im Grunde genommen das, was Sie jetzt gesagt haben, das kann ein guter Freund ja auch in einem Gespräch machen. Wo ist die Nische, sage ich jetzt, wo ihr sagt, da braucht es uns von der Kirche?
Wenn der gute Freund im christlichen Glauben verankert ist, dann übernimmt er ein Stück die Funktion von der Kirche.
Und wir haben
das Priestertum von allen Gläubigen. Mhm. Ich denke, bei einem Psychiater, wenn man dort seine Sünden anlegt, dann kann einem als Psychiater die Vergebung vielleicht nicht so zusprechen, wie es also, jemand im Christentum verankert
kann. Ich würde noch sagen, der Psychiater ist eigentlich das ist eine andere Rolle. Der ist eigentlich eher für Krankheiten zuständig, für Krämpfe, für Verbeugungen, die ich habe, falsche Erziehung, was weiss ich. Aber Sünde, Schuld ist eigentlich nicht der Ort für den Psychiater. Und als Frau Solberger gesagt hat, jeder Mann, jede Frau kann mir auch Vergebung zusprechen, aber Kirche ist noch ein Ort, wo sagen wir, auch noch für die Gesellschaft ein bisschen repräsentativ ist. Sie steht da für die Gemeinschaft. Manchmal ist auch eine Chance, es ist anonymer. Ich habe vielleicht gar niemanden in meiner Bekanntschaft, wo ich mich aussprechen möchte, sondern eine anonyme Person, auch eine Fachperson. Und letztlich kann Kirche vielleicht noch auch verbindlich zusagen, ich als Gemeinde Gottes, als Gemeinde Christi, kann dir, würde ich jetzt mal aus katholischer Sicht sagen, verbindlich zusprechen, Gott liebt dich, Gott hat dir deine Schuld vergeben.
Was ein Psychiater oder ein Psychologe den Hintergrund hat, natürlich dann nicht gleich.
Natürlich nicht. Ja.
Danke vielmals, Willi Andrau, Verena Solberger. Die beiden bleiben noch im Studio, weil wir tun noch ein Türchen auf in dem Ganzen. Es geht noch ums Pilgern, ums Unterwegssein, um auf einem Weg sich Gedanken machen über das eigene Leben oder eben auch über die Fehler und die Schuld. Was das kann bewirken bei einem Menschen, das hören wir von jemandem, der eben unterwegs war.
Who's gonna nothing's wrong. But who's gonna drive you home tonight? Who's gonna hold it down when
you will never, never, never know.
No, you won't.
Der Treffpunkt auf der Seis, 22 Minuten vor 11. An dem Freitag reden wir über das Thema Heiligsprechung. In der ersten Stunde haben wir über die Maria Bernarda Büttler, die auch im Kanton Aargau geredet. Am 12. Oktober ist es dann soweit. Dann wird sie offiziell vom Papst Benedikt XVI. Zu Rom heiliggesprochen. Ein Riesenfest wird das dann auch geben in Au am 19. Oktober. Aufgrund von dem, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was heisst eigentlich Heiligsprechung, haben wir den Gegensatz genommen, sündig sein. Mit unseren beiden Kirchenvertretern hier im Studio haben wir darüber geredet, was Sünde ist und auch über die Vergebung, was es braucht, wie das aussieht in der katholischen und in der evangelisch-reformierten Kirche. Und jetzt haben wir jemanden am Telefon, der unterwegs war in einer ganz speziellen Art. Das ist Marianne Graf aus Herliberg. Grüezi, Frau Graf.
Grüezi, Frau
Spiez. Um jetzt einfach einmal nicht auf eine falsche Fährte lenken. Sie sind nicht irgendwie losgegangen auf einen Pilgerweg, weil sie gedacht haben, ich bin furchtbar ein sündiger Mensch. Sie haben ganz eine andere Motivation gehabt, um loszuziehen auf dem bekannten Jakobsweg. Was ist das gewesen, die Motivation?
Das ist eine Gemeindereise gewesen, muss ich vielleicht vorweg geben, wo von der Kirchengemeinde organisiert war. Und mein Mann, mich hat es hauptsächlich die Geschichte vom Pilgerweg interessiert. Also nicht das Religiöse, aber wie die Leute, also auch so um 1000 rum und im Mittelalter da weit hergekommen sind auf das Santiago de Compostela. Und wir haben uns auch immer so ein bisschen wieder versetzt, wie das denen dann ergangen ist.
Aber können Sie sich vorstellen, dass Menschen ganz bewusst aus dem Hintergrund, dass sie sagen, ich will jetzt Buße tun, eine Art, auf so einen Pilgerweg gehen, sich Zeit nehmen, über ihr Leben nachzudenken?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Nur wahrscheinlich braucht es einfach mehr Religiosität, als wir jetzt das haben.
Was hat denn Sie jetzt besonders beeindruckt, als jemand, der jetzt nicht den religiösen Teil gesucht hat auf dem Pilgerweg?
Ja, eben Geschichte und dann immer wieder die Halt, die man gemacht hat, Gebäude, Kirchen, Klöster aus dem 11. Jahrhundert. Und dann hat man schon auch wieder gespürt, wie das alles war für die Leute, wie die dann durch zum Teil die gewaltigen Bauten oder auch ganz kleine Ort, wie die dann beeindruckt gewesen sind, wahrscheinlich. Durch die Sachen.
Auf welchem Teilstück vom Pilgerweg sind Sie unterwegs gewesen?
Wir sind, grob gesagt, von den Pyrenäen bis nach Compostela und dann von Compostela sind wir eben nach Finisterre, also wo dann es gar nicht mehr weitergeht. Also, und es hat ja viele Pilger, die dann eben nach Compostela auch noch bis Finisterre gegangen sind und dort geht es dann einfach in Atlantik raus.
Sie haben, wie gesagt, die Reise nicht aus religiösen Gründen gemacht, mehr aus kulturellen, um eben die Kirchen zu sehen, den Weg nachzugehen und vielleicht sich ein bisschen die Situation zu versetzen von den Menschen, die damals unterwegs waren. Gibt es gleich eine Art ein spirituelles Erlebnis, das sie aus dieser Reise genommen haben?
Also das ist sicher auch noch die Weite von diesen Landschaften, von diesen einsamen Landschaften durch die Getreidefelder durch. Und wir sind ja pro Tag etwa 20, 25 Kilometer gelaufen. Und wir waren eine Gruppe, aber man hat sich auch können absetzen. Und ich bin eigentlich sehr viel allein gelaufen. Und dann ist man so dann das Entdecken von der Langsamkeit. Oder wenn man ja zu Fuß unterwegs ist, sieht man auf einmal sehr viel mehr Details am Weg. Also Pflanzen, Blumen. Eben, und man nimmt die Landschaft in sich auf.
Haben Sie etwas von dem, was Sie dort erlebt haben, von dieser Langsamkeit in Ihren Alltag können integrieren?
Auf eine Art schon, ja. Ich bin schon immer eigentlich empfänglich gewesen, eben für Landschaften. Ich bin ein Augenmensch und Landschaften bedeuten mir immer sehr viel. Also nicht beengende Landschaften, muss ich noch vielleicht sagen.
Also nicht irgendwo in einem engen Tal.
Nein, das ist nicht mein Ding.
Frau Graf, wann geht es das nächste Mal auf so eine, ich sage jetzt gleich, Pilgerreise?
Das kann ich Ihnen eigentlich nicht sagen. Ich weiss jetzt nicht, ob ich, ob das wieder einmal käme.
Aber Sie würden es sich wünschen, oder tue ich jetzt das falsch interpretieren?
Gut, wir sind sehr viel sonst zu Fuss unterwegs. Also, gerade jetzt sind wir wieder im Engadin oben und sind 6-7 Stunden gelaufen. Also, das ist eigentlich nichts anderes für uns.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Graf. Aus Herliberg haben Sie uns einen kurzen Einblick gegeben, warum dass Sie auf die Pilgerroute sind, warum dass Sie unterwegs sind, gsi sind, und wünsche Ihnen alles Gute für Ihr weiteres Leben.
Danke vielmals.
Ade, Frau Graf. Auf Wiederhören. Ja, jetzt gibt's aber tatsächlich viele Leute, die anders wie Frau Graf auf so eine Pilgerreise gehen, die aus wirklich religiösen Gründen das machen. Die auch ein Ziel haben mit einem Wallfahrtsort, dort hingehen und sich auch von dem etwas ganz Besonderes quasi versprechen. Was da der Hintergrund ist, ob es einfach ein Boom, ein Trend ist im Moment, über das wollen wir noch reden bei uns im letzten Teil vom Treffpunkt.
Io non già dimenticando la realtà, non amiamoci così del tutto. Gli occhi chiusi con enorme serietà, quel silenzio compiaciuto e denso che non si sa, non si sa. Non amiamoci così, sarà infinito però non si sa. Stiamo già dimenticando la realtà e l'amore non è uguale a niente. E distrugge dove passa, dove va. Ed è grande solo indifferente, non lo sa, non lo sa. Non amiamoci così, così del tutto, perché poi ci deluderà. Muore l'amore adesso, quando è grande, quando fa di tutto per saltarci addosso. Muore l'amore e passa, quando è grande, quando sa di noi la grande fragilità. Ci sarà. Nel cuore qualche città, una dolce vanità, un bel ricordo, una mia venita. Stiamo già dimenticando la realtà, pensa come abbiamo perso il sonno. Io ritorno piano piano mesi fa, che in un attimo faceva giorno. Ora l'alba è per noi una lenta cortesia, che ci fa il cielo col suo bel celeste indulgente. Muore l'amore adesso, quando è grande, quando fa di tutto per saltarci addosso. Muore l'amore e passa, quando è grande, quando sa di noi la grande fragilità. Ci sarà, ci sarà. Perché l'amore passa soltanto. Muore l'amore e quanto, quanto è bello quando fa di tutto per saltarci addosso. Muore l'amore e passa, quando è grande, quando sa che tanto non possiamo averlo vivo. L'amore muore, quando è grande, quando sa, perché l'amore grande lo sa. Che così,
unterwegs auf einem Pilgerweg. Das kann unter Umständen so eine Art von Bussgang sein, wo man unterwegs ist, sich Gedanken macht über sein eigenes Leben, über die Verfehlungen oder die Sünde, wie wir in dieser Stunde auch schon darüber geredet haben. Jetzt möchte ich das noch mal ein bisschen genauer wissen von diesen beiden Kirchenvertretern, von der Verena Solberger, evangelisch reformierte Pfarrerin, und Willi Anderau von der katholischen Kirche. So eine Boom, wie wir jetzt erleben auf diesen Pilgerwegen. Willi Anderau, haben Sie so etwas schon mal erlebt früher? Im Moment ist ja der Jakobsweg sogar bei Prominenten total im Trend.
Ja, der Wallfahrtsboom hat es natürlich früher schon gegeben. Und dann hat man da von ganz gewaltigen Wallfahrten geredet, die dann über ein Jahr gegangen sind. Um vielleicht zur vorherigen Sendung anzuknüpfen, man hat auch Wallfahrten als Strafe, als Buss den Leuten zum Teil zugeschrieben und gesagt, du musst jetzt auf Jerusalem pilgern, weil er jemanden umgebracht hat, oder Rom, oder eben Santiago da Compostela. Inzwischen ist aber Wallfahrt hat den Geruch verloren, sondern jetzt ist es wirklich, eigentlich kann man sagen, meistens zu einem spirituellen, religiösen Erlebnis geworden.
Nur für Katholiken oder auch für Evangelische?
Der Boom ist in den letzten Jahren auch auf evangelischer Seite sehr gross. Es werden organisierte Pilgerwanderungen angeboten, also Wandern auf dem Jakobsweg. Ich kenne Leute, die den ganzen Jakobsweg machen, einfach in Etappen, die immer einen Teil von ihren Ferien einsetzen, um wieder ein Stück zu laufen. Also das sind dann so 20, 30 Kilometer im Tag. Und so zwei Wochen unterwegs sind und am Ort, wo sie aufgehört haben, fangen sie dann das nächste Mal wieder an. Ich denke, auf evangelischer Seite ist es nicht so sehr verknüpft mit jetzt Buss tun oder irgendein Werk erfüllen, sondern es geht mehr darum, zu sich selber zu kommen. Also in sich, durchs Äußerliche gehen, in sich gehen und sich selber kennenzulernen und Gott auf diesem Weg auch zu begegnen und die Beziehung zu ihm zu vertiefen.
Das kann aber auch Erleichterung schaffen, oder? Wie genau, quasi wie bei einer Beicht, kann es auch Erleichterung geben durch das.
Ja, sicher. Also, eine Wallfahrt kann man ja unter ganz verschiedenen Motiven machen. Es ist auch unter Umständen ein gesellschaftliches Erlebnis. Man macht das mit den Paaren zusammen in einer Gruppe und hat dann die Gelegenheit, zwischen ihnen wieder ein bisschen mit sich selber alleine zu sein. Jede Wallfahrt geht von irgendwo weg. Man kommt Distanz über, vielleicht im Laufe der Wallfahrt, zu seinen Problemen, und kann es nachher anders anschauen. Es kann zu einem religiösen Erlebnis werden, oder man bittet irgend um etwas. Also, Motiv, warum ich auf eine Wallfahrt gehe, sind von schlichten gesellschaftlichen Erlebnissen, vom Vergnügen, bis zu ganz tiefen spirituellen Motiven. Die ganze Palette ist da möglich heute.
Sind Sie auch schon unterwegs gewesen, so Frau Solberger?
Ich bin noch nie auf dem Jakobsweg gesehen. Ich könnte mir das gut vorstellen. Es würde mich schon reizen. Meine Kollegin, die ich mit ihr zusammen arbeite, die macht den Jakobsweg. Also wirklich Etappe für Etappe. Und wenn sie erzählt, merke ich, es würde mich schon auch mal gelusten. Das ist von meiner familiären Situation im Moment nicht möglich, dass ich würde zwei Wochen absetzen und würde zwei Wochen alleine wandern, gehen laufen. Wir wandern sonst viel, aber das ist natürlich eine andere Qualität.
Aber man spürt, wenn die familiäre Situation sich dann verändert, dann gibt es
mich schon einmal auch gelustet.
Willi Ander auch?
Ja, ich bin tatsächlich schon in Santiago da Compostela gewesen, aber ich gestehe es ganz schamvoll. Ich bin mit Wohnmobil dorthin gefahren. Ja, doch. aber das Erlebnis ist wesentlich eingeschränkt. Das spielt also wirklich auch eine Rolle. Nicht nur der Ort, wo man ankommt, sondern der Weg ist eigentlich die Hauptsache, würde ich fast sagen, von einer Wallfahrt. Und im Übrigen habe ich nur so kleinere Wallfahrten, Einsiedeln oder mal Assisi oder so Sachen gemacht, aber der grösste Teil eben nicht nur zu Fuß, sondern halt mit Verkehrsmitteln.
den Weg, wie wir unterwegs sind im Leben. Schönes Schlusswort, Willi Anderau, danke vielmals. Er ist Regionaloberer von der Kapuziner Deutschschweiz und Verena Solberger ist auch im Studio gewesen, Gemeindepfarrerin von der Lukas Kille Luzern, unserem Treffpunkt, wo es in der ersten Stunde darum gegangen ist, über Heiligsprechungen. Und in der zweiten Stunde haben wir über Sünde, Schuld, Vergebung davon und von dieser Art von Pilgern, wo man ja, sich eine Art wie kann befreien kann. Der Treffpunkt war das von dem Freitag, 3. Oktober. Am Mikrofon war Ladina Spiess.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.